Ich möchte auch in Jesu Namen heute Morgen alle herzlich grüßen, die gekommen sind zu diesem besonderen Thema von der Bergpredigt aus den Seligpreisungen. Wir wollen des Zusammenhangs willen gleich die Verse noch einmal lesen von Vers 1 dann bis Vers 4. Matthäus 5, Vers 1 bis 4. Als er aber die Volksmenge sah, also Jesus, stieg er auf den Berg. Und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Es ist ja bei der Betrachtung der Bergpredigt und vor allen Dingen auch dieser Seligpreisung, die gleich am Anfang stehen, ganz wichtig, dass wir begreifen, warum hat Gott das in dieser Reihenfolge auch gesetzt. Er hat es ja angefangen mit diesem Thema, mit der geistigen Armut. Und das ist ja, was ich letztens auch brachte, die innere Haltung eines Menschen Gott gegenüber, sich einzugestehen, dass wir vor Gott hilflos und im Grunde völlig von ihm abhängig sind. Dieses Entleertsein von dem eigenen Ich. Diese geistliche Armut, das habe ich nochmal mir in Erinnerung gerufen, hat auch Friedrich Adolf Krummacher in der dritten Strophe des bekannten Liedes Stern, auf den ich schaue, zu treffend ausgedrückt. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Eine wunderbare Aussage über diese geistige Armut. Letztens habe ich dann auch einiges zitiert, aber nicht direkt die Bibelstelle genannt, über die Art und Weise, wie Gott im Alten Bund die Völker eingeschätzt hatte. Jesaja 40, Vers 15 und Vers 17. Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäublein in den Waagschalen sind sie geachtet. Sie erhebt die Inseln auf wie ein Staubkörnlein. Die Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts, ja, als Nichtigkeit gelten sie ihm. Und eine ähnliche Aussage dann auch in Jesaja 41, Vers 24. Siehe, ihr seid gar nichts und euer Tun ist nichtig. Ein Greuel ist, wer euch erwählt. Ja, und dann ist es besonders erstaunlich, wenn wir dieses so lesen. Wir spüren ein Paradox, dass Gott trotzdem uns als Menschen so geliebt hat, dass er sein Bestes gegeben hat, seinen geliebten Sohn Jesus Christus. Also das ist so erstaunlich, dass wir nur uns anbeten, vor ihm niederwerfen. Es ist ja auch, wenn wir zurückdenken an das Alte Testament, die Zeit von Noah, fiel mir auch gerade vorhin noch ein, dass eine ganze Generation ausgelöscht wurde damals, weil Gott merkte, diese ganze Generation lässt sich nicht mehr strafen durch den Geist Gottes. Da war nur noch Noah mit seiner Familie und der Noah fand Gnade vor dem Herrn. Eine ganze Generation hat Gott einfach dahingegeben. Er hat es sogar, wie er sagte, bereut, überhaupt die Menschen geschaffen zu haben. Das sind Aussagen, die uns oftmals erschüttern, wenn wir das in der Schrift lesen. Aber wir müssen ja immer die ganze Schrift miteinander sehen und nicht nur einzelne Passagen uns rausgreifen, die uns gerade gefallen. Es ist gut, wenn wir diesen Gesamtblick gewinnen, um dann Gott noch mehr anzubeten und noch mehr zu staunen über seine Art und Weise, wie er mit uns Menschen umgeht. Nun, die wahre Armut, die hatte ich auch letztens zitiert, wie das Jesaja in Jesaja 57, Vers 15 zum Ausdruck bringt, wo der Herr sagt: Denn also spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name heilig ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei denen oder bei dem, der eines zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, auf dass ich belebe den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Das ist großartig, dass uns Gott dann einlädt in dieser Weise, dass wir zu ihm kommen dürfen, als solche, die uns beugen vor seiner Majestät. Diese gesunde Selbsteinschätzung vor dem lebendigen Gott führt uns aber dann auch zu der Folge von dem, was wir jetzt heute Morgen miteinander bewegen. Dieses geistliche Trauern. Glückselig sind die Trauernden. Luther übersetzt da an der Stelle, die Leid tragen. denn sie sollen getröstet werden. Im Grundtext ist dieses Wort trauern eigentlich von der griechischen Aussage treffender als das Wort Leid tragen. Aber es ist immer die Frage, die uns dabei bewegt, was meint eigentlich Jesus an dieser Stelle mit diesem Trauern oder auch mit diesem Leidtragen? Eigentlich überrascht ja diese Seligpreisung in besonderer Weise, denn scheint es uns ein Widerspruch zu sein. Trauern und dann glückselig sein? Irgendwie passt das nicht zusammen. Und wir werden auch sehen, wie das der Herr eigentlich gemeint hat. Es ist ja, dass die Welt allgemein das Trauern meidet. Man möchte irgendwie glücklich sein, man möchte froh sein, man übt sich in Heiterkeit, Vergnügen bis hin zur Lust. Man versucht, irgendwelche Trauergefühle durch irgendwelche Lustigkeiten bis hin zu Witzen zu übertünchen. Oder im Alkoholrausch, im Musikrausch, in ausgelassenen Partys oder Unterhaltungssendungen am Bildschirm bis hin zu Computerspielen. Alles das trägt dazu bei, möglichst das Gefühl, irgendwas bedrückt mich, zu übertünchen. Aber wie schon am Beginn dieser Betrachtung der Seligpreisungen, es geht um geistliche Dinge, die wir tief erfassen sollten. Den inneren geistlichen Zustand vor Gott einmal richtig wahrnehmen. Und das sind Merkmale, die uns dann von Menschen unterscheiden, die Christus noch nicht kennen. In der Parallele in Lukas 6, Vers 21, in der zweiten Hälfte, und Vers 25, da drückt Jesus das so aus, noch etwas drastischer. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Oder das Gegenteil, wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Also auch hier ein großer Kontrast. Manchmal haben wir Grund, auf dieser Erde zu weinen, wie auch Jesus weinte, als er dort am Grab von Lazarus dabei war und sah, wie die Menschen weinten über den Verlust, und er hatte mitgeweint. Jesus blickt da auf den endgültigen Zustand des Menschen, auf das, was dem Menschen begegnet, wenn er in der Gottesferne endet. Das heißt, der Tod in Ewigkeit. Und das führt zu einer großen inneren Traurigkeit. Der jetzige Zustand, der ist ja nur vorübergehend. Wir leben in dieser Welt und die Zeit ist sehr kurz. Aber es ist die Frage, ob wir ewige Früchte bringen. Früchte, die bleiben. Nun, der Mensch in dieser Welt, der möchte nicht gerne an das Elend dieser Welt erinnert werden, obwohl uns die Nachrichten Tag für Tag noch mehr davon berichten, was alles in der Welt geschieht. Ob man die Zeitung aufschlägt oder ob man das im Rundfunk hört oder sonst wie zur Kenntnis nimmt, man ist erschüttert über das, was alles in der Welt läuft. Und dann gibt es eine Gier nach solchen Reizen bei einigen, die dann unbedingt das Blut von Verletzten sehen wollen, die dann sich an den Kriegsszenen noch ergötzen, an dem Verderben und finden den Horror noch cool, wie man heute sagt. Und ergeifern sich dann mit diesen Horrormeldungen oder Horrorsendungen. Gaffen dann bei jedem Unfall nach dem Trümmerhaufen, der da irgendwo zusammengeknüllt am Straßenrand liegt. Oder dann eben auch, dass der Mensch diesem Elend auf der anderen Seite wieder ausweicht. Er sucht Zerstreuung, er sucht Unterhaltung. Aber es darf im Herzen keine Trauer aufkommen. Aber es muss Trauer aufkommen. Es ist ja, der Mensch will eine heile Welt. Vielleicht verliert er sich heute in dieser visuellen Welt der Fantasie, wie das ja heute den jungen Menschen angeboten wird durch alle möglichen visuellen Erlebnisse, wo man eine Kunstwelt zusammenbastelt, die gar nicht existiert, mit Videospielen und allen möglichen Möglichkeiten, sich da am Computer breit zu machen, um jetzt eine andere Welt für sich zu schaffen, die nicht existiert. Nun, um welche Art von Traurigkeit handelt es sich eigentlich hier bei dem, was Jesus uns nahelegen will? Es handelt sich nicht um eine natürliche Traurigkeit, die jeder einmal spürt, wenn wir einen lieben Menschen verloren haben. Dann wäre das nur sehr begrenzt, was Jesus hier sagt. Es handelt sich auch nicht darum, dass jemand Leid trägt, der jetzt in Krankheitsnot sich befindet. Das finden wir auch bei vielen Menschen, aber nicht jeder hat dieselbe Not im Moment. Aber es geht um eine ganz besondere Traurigkeit hier bei diesen, und das trifft uns alle. Es ist die Traurigkeit über unseren eigenen sündigen Zustand vor dem lebendigen Angesicht Gottes. Wie viele unzählige Male wir uns gegen Gott versündigt haben, ihn beleidigt haben, ihn enttäuscht haben, ihn verleugnet haben, verlacht haben, verniedlicht haben, verlästert haben, vielleicht auch sogar ihm widerstrebt haben. Diese eigene Schuld, die wir gegen Gott uns aufgetürmt haben, die bringt uns eigentlich eine rechte Traurigkeit. Es ist ein riesiger Berg, der uns anscheinend zu erdrücken scheint. David hat ja auch einmal diesen Psalm zum Ausdruck gebracht, dass die Not sich wie Berge auftürmt. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Von wo kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem lebendigen Gott. Und das ist da, wo der Trost auch dann zu finden ist, wenn wir eben da schauen, wie Gott sich unserer Not, unserer Schuld annimmt. Wir haben deswegen auch in manchen Kreisen, Gemeinden, vielleicht auch deswegen keinen Einfluss mehr auf unsere Umwelt, weil diese Veränderung in unserem Leben nicht sichtbar wird. Dass wir aus diesem echten Trauern über unsere eigene Schuld zutiefst zur Buße geführt worden sind. Ja, damit ist auch bei der evangelistischen Arbeit oftmals Unfruchtbarkeit zu sehen, weil man dieses Merkmal der tiefen Umkehr zu Gott, dieser echten Traurigkeit über die eigene Schuld und Sünde, gar nicht hervorheben möchte. Dass es unbequem ist, darüber zu sprechen. Aber es ist nötig. Warum fehlen diese Merkmale heute auch in so vielen Gemeinden? Vielleicht haben wir uns eine künstliche Frömmigkeit zurechtgebastelt, einen nach außen messbaren Glaubensstil. Man möchte den Menschen etwas vormachen, aber Gott können wir nichts vormachen. Gott sieht da ganz tief in unser Herz ein, wie es echt aussieht, wie es wirklich aussieht. Manches scheint in manchen Gemeinden, wenn man so herumschaut, dass das Glaubensleben etwas Dröges sei, etwas Eintöniges, etwas Elendes, etwas Bedrückendes. Man redet vielleicht auch von Selbstverleugnung, aber dann baut man sich einen eigenen Gesetzeskatalog zurecht und meint, wenn ich das erfüllt habe, dann müsste ja Gott mit mir zufrieden sein. Und die anderen zwingt man dann auch in dieselbe fromme Schablone hinein, wie das die Pharisäer und Schriftgelehrten schon getan hatten. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was unser Herr Jesus hier zum Ausdruck bringt. Andere, die versuchen, das Christentum in eine andere Richtung zu lenken, in eine fröhliche, aufgebauschte Fröhlichkeit mit attraktiven Programmen, um den Menschen etwas Lustiges, etwas Nettes anzubieten. Aber es ist aufgepfropft, es ist gekünstelt, es ist nicht zutiefst echt. Es gibt ja einen Unterschied zwischen einer Freude, die von Gott aus geschenkt ist, und einer Freude, die man sich selbst zurechtbastelt. Und darin unterscheidet sich heute vieles in den gläubigen Kreisen. Nur die tiefere Ursache ist eben dieser Mangel an einer aufrichtigen, abgrundtiefen Sündenerkenntnis. Diese eigene Erkenntnis vor Gott. Es geht nicht nur darum, dass man sagt, ja, ich habe gegen meinen Nachbarn mal ein schlechtes Wort gesagt oder man hat sich zu Hause gestritten oder was. Es geht viel tiefer. Es ist immer die Frage, wie stehe ich persönlich vor dem lebendigen Gott mit meiner ganzen Lebenshaltung, mit allem, was ich getan habe, gedacht habe, wie ich auch mich anderen gegenüber verhalten habe. Oder was ich gesagt habe. Vielleicht ist es eben gerade da, an dieser Stelle, dass man nicht gerne kritisiert wird. Man kritisiert andere. Guck mal den da und die da, was die alle gemacht haben. Man ist da mit dem Mund sehr schnell bei den anderen niederzumachen. Aber ist man bereit, sich selber mal dieser Kritik zu stellen, die wir alle nötig haben, persönlich? Vielleicht sollten wir etwas stiller werden, wenn wir andere kritisieren, dass wir vielleicht unseren Mund zurückhalten und sagen, eigentlich müsste ich mich selber erstmal kritisieren. Ist ja so, wie man auch gesagt hat, wenn man einen Finger irgendwo ausstreckt, dann schauen drei Finger gleich wieder zurück. Das wollen viele nicht wahrhaben, aber das ist so. Die Bergpredigt beginnt hier mit einigen negativen Dingen, wie zum Beispiel eben gerade am Anfang dieses geistig Armsein oder eben dieses Traurigsein und kommt dann über zu den positiven Eigenschaften. Dann nachher in der folgenden Betrachtung, dass wir auch am Ende des Monats uns anschauen wollen, die Sanftmütigen und die nach Gerechtigkeit hungern, die Barmherzigen, die reinen Herzens sind. Das kommt dann in der Folge dann auf uns noch zu. Wir freuen uns darüber, dass wir diese Dinge auch bewegen dürfen. Aber es ist, dass wir mit diesem negativen Erscheinungsbild oder mit dieser negativen Bestandsaufnahme erstmal beginnen müssen. Das ist genauso wie bei der Buße. Ohne Buße kann man nicht recht an Jesus Christus glauben. Die Buße ist eine negative Sache, weil wir eingestehen müssen, ich muss umkehren zu Gott. Ich bin ein Sünder. Das ist diese Negativseite. Die Positivseite ist, dass Gott den Sünder ja einlädt und sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Dass der Herr uns dann beleben möchte, dass wir ein neues Leben bekommen, dass wir eingeladen sind, eben den ganzen Ballast unserer Sünde bei ihm abzuladen und frei zu werden. Das Überführtwerden von Sünde und Schuld ist die Voraussetzung zu einem neuen Leben mit Christus. Wer also nicht gelernt hat, die Sünde als das zu sehen, was sie vor Gott ist, nicht nur vor Menschen, wie Gott darüber denkt, wie es in der Schrift uns offenbart wird, der wird nie diesen Trost erleben können, den Gott hiermit anbietet, wenn wir innerlich ausgefüllt werden von ihm. Wenn auf einmal die Gnade Gottes uns ergreift und wir von ihr komplett erfasst werden. Wir müssen also lernen auch, oder das gehört mit zu einem gesunden Anfang des Glaubenslebens, echt traurig sein über unseren eigenen sündigen Zustand. Nun, an dieser inneren Einstellung, da sehen wir auch am Apostel Paulus, der uns das auch in seinem Wort, in seinen Briefen öfter zum Ausdruck bringt. Diese Nachfolge als Apostel, wo er dann selber schreibt, 1. Korinther 4, Vers 9, es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat. Also nicht als die Ersten, sondern als die Letzten. Gleichsam zum Tode bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Und dann betont er in 1. Korinther 15, Vers 9, denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich es nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Das ist eine geistige Einstellung gewesen, die dem Apostel zu eigen war. Und er geht noch einen Schritt weiter in dieser Selbsteinschätzung, in dieser gesunden, demütigen Selbsteinschätzung. 1. Timotheus 1, Vers 15. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Können wir das von uns sagen? Von denen ich der Größte bin? Paulus, der großartige Apostel, der eigentlich sagte, vom Gesetz her wäre ich eigentlich untadelig gewesen, also nach dem alten Bund, nach den alten Gesetzen. Aber er hat die Gemeinde verfolgt, er hat das erkannt. Und dann auf einmal sich so sehr herunterneigt und beugt und sagt, jawohl, ich bin eigentlich der Geringste und der Größte unter den Sündern. Das ist echt demütigend. Es ist, dass uns die Sünde dann auch schmerzt. Und das führt zu dieser Traurigkeit, von der Jesus hier spricht. Wir wollen zwar die Freude des christlichen Lebens haben, aber wir müssen diesen Anfang begreifen. Diese tiefe Sündenerkenntnis. Es gibt keine Abkürzungen zu dieser echten Freude in Christus. Es gibt immer erst diesen tiefen Weg, mit dem der Herr uns durchschreiten möchte. Er nimmt uns ja an die Hand bei diesem tiefen Weg, durch dieses Tal der Demut, durch dieses Tal der gesunden Selbsteinschätzung als ein verdammungswürdiger Sünder. Heute wird man oft in manchen Kreisen dazu ermutigt, schnell die Freude zu haben. Es hat mal auch ein Bruder in Schottland gesagt, der Prediger von Helens Heimatgemeinde, die Heiligung kriegt man nicht auf Knopfdruck. Da muss man erstmal tief durch. Es gibt keinen Abkürzungsweg. Nur die Hand aufgelegt und dann bist du gleich fertig. So schnell geht das nicht. Es gehört immer ein Weg, den uns Gott durch seine Erziehungswege hindurchführt. den Weg auch der Schmach, auch der Verachtung durch andere. Und wenn wir diesen Weg durchschritten haben, dann werden wir auch den Weg zu echter Freude finden. Zu dieser anderen Freude, die uns Jesus anbietet, nicht die Freude dieser Welt. Die Frage ist immer, was sehen wir von Jesus? Wir haben ja in diesen Tagen jetzt auch in unseren Mittwochsbibelstunden immer auch diese besondere Großartigkeit gesehen, wie Jesus seinen Jüngern auch zeigte, wie er ist. Johannes 14, Johannes 15. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Nur eine Stelle mal herausgegriffen. Was sehen wir an Jesus? Er, der sich gebeugt hat, seinen Jüngern sogar die Füße zu waschen, Johannes 13. Und gleichzeitig der Herr aller Herren ist, König aller Könige. Und dann ist die Frage, sieht man an uns auch die Umgestaltung Jesu in unserem Leben? Dass wir, wo wir von dieser alten, jämmerlichen Natur, unserer Ich-Verliebtheit, unserem Geiz, unserem Groll, unserem Hass, unserer Unzufriedenheit und unserer Vergnügungssucht von all diesem befreit werden, um endlich allein für Jesus da zu sein. Alles unter das Kreuz gelegt zu haben und eben, wie ich dann vorhin schon zitierte, zu sagen, nichts habe ich zu bringen, Herr, alles Herr bist du. Dass er uns ausfüllt in unserem Leben, dass wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Er, von dem gesagt worden ist, Jesus in Jesaja 53, Vers 3, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wir werden ja nachher auch in Bezug auf das Mahl des Herrn noch einmal besonders daran erinnert. Und Jesus kam zum Beispiel in die Nähe von Jerusalem, Johannes 19, Vers 41 bis 44, und sah die Stadt und weinte über sie. Und er sprach, wenn du doch auch erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen. Auch deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Wir können uns den Zeitpunkt nicht aussuchen, wenn uns Gott heimsucht. Aber wenn er uns heimsucht, dann gilt es, sich ihm zu öffnen. Dann gilt es jetzt zu sagen, jetzt ist die Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist der Tag, in dem wir mit Gott versöhnt werden. Wir beten auch trauernd über den Zustand anderer, die in dieser Verlorenheit dieser Welt weit von Gott entfernt sind. Ob das Verwandte sind, ob das Bekannte sind, Freunde sind. Es gibt viele Menschen, die uns immer wieder aufs Herz gelegt werden, für die wir eintreten. Auch mit diesem Gefühl, diesem Bewusstsein der Traurigkeit. Die Menschen sind weit von Gott entfernt. Sie sind eigentlich auf dem Weg der Verlorenheit. Das muss uns bewegen. Dann beweinen wir auch die Sünden anderer. Nicht als Ankläger, sondern als fürbittende Priester vor Gott. Schmerzt uns der gegenwärtige Zustand der Gesellschaft oder auch der gegenwärtige Zustand in den vielen Gemeinden? Das ganze Elend dieser Welt mit Krieg und Hunger und Verderben, das sind Kennzeichen eines echten Priesters vor Gott, dass uns das auch wehtut. Selbst bis hin, was mich auch schon lange bewegt, wie viele Kinder in den Mütterleiben hingerichtet werden, umgebracht werden. Mord im Mutterleib, Abtreibung. Das schmerzt einem zutiefst, das schmerzt unserem Herrn, was die Menschen da anrichten. Vergleichen wir also dann auch das Bild, das Paulus dann hat in Römer 7, wo er sagt, seinen inneren Zustand zum Ausdruck bringt, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht, aber das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Und er hat diesen Sieg auch dann erlebt oder diesen Sieg zum Ausdruck gebracht. Allein Jesus Christus ist unser Sieg. Und allein Jesus Christus hat mich frei gemacht. In Römer 8 drückt Paulus dann auch das noch einmal aus von der ganzen Schöpfung, Vers 22 und 23. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Können wir uns mal persönlich fragen, haben wir auch schon in dieser Weise geseufzt? Es ist gut, wenn wir in rechter Weise auch das gelernt haben, mitzuseufzen. 2. Korinther 5, Vers 4. Denn wir, die wir in der Hütte sind, seufzen und sind beschwert. Dieser Hütte des alten Körpers, diesen alten Lebensumfangs, unserer alten adamitischen Natur, da seufzen wir oft über uns selbst. Der irdische Körper ist eine Art von Belastung für uns. Wir warten darauf, dass wir endlich überkleidet werden mit dem neuen Leib, was viel besser ist. Wo kein Leid mehr sein wird, kein Geschrei mehr sein wird, keine Krankheit mehr sein wird. Und deswegen freuen wir uns auf das, was der Herr für uns bereitet hat. Da werden alle Tränen abgewischt werden. Im Psalm 126, Vers 5, da heißt es auch, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Und da werde ich auch oft daran erinnert, wie viele Tränen auch Missionare schon verweint haben, wie viele Enttäuschungen da sind, mit Ablehnung, mit Hass, mit Feindschaften, die ihnen entgegengebracht werden, wo sie das Evangelium verbreiten. Und wo dann oft das Evangelium noch nicht die Frucht bringt, die man eigentlich erwartet hatte. Vor Jahren lasse ich das auch mal im Zusammenhang mit der Missionsarbeit von der Überseeischen Missionsgemeinschaft, der ehemaligen China-Inland-Mission in Malaysia und in Südthailand, da wo ein Missionsehepaar 20 Jahre lang unter den Moslems das Evangelium gepredigt oder verbreitet hatte und noch keine Frucht zu sehen war. Die sind traurig wieder nach Hause gereist. Man dachte ja, ist das alles gewesen? Und dann kam ein junges Missionsehepaar und sollte dann diese Stelle wieder neu besitzen. Und die durften ernten. Was die einen in Trauer und Traurigkeit gesät haben, das durften die anderen dann ernten. Nachher war die gemeinsame Freude da. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Deswegen ist es so wunderbar, dass wir vom Trost auch hier sprechen dürfen. Jesaja 61, Vers 1 bis 3, wo der Herr das auch später nachher zitiert hat. Der Geist des Herrn ist über mir und darum, dass mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen sind, zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn, ein Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Traurigen, zu schaffen, den Traurigen zu Zion, dass ihnen Schmuck für Asche und Freudenöl für Traurigkeit und schöne Kleider für einen betrübten Geist gegeben werden, dass sie genannt werden, die Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzen des Herrn zum Preise. Was für eine Aussicht schon damals der Prophet dem Volke mitgeben durfte und wir sind mit hineingenommen. Ja, in Gott wird jede Träne abgewischt werden. Dazu nochmal Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Haben wir ein herzliches Sehnen nach dieser Zukunftsaussicht? Ich muss ja selber eingestehen, dass es bei uns im Leben oftmals so aussieht, dass wir noch gar nicht so richtig erfüllt sind davon, dass wir noch viel zu diesseits verhaftet sind, um dieses Ziel vor Augen zu haben. Wir müssen uns diesen hohen göttlichen und sittlichen Standard zu eigen machen. Meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht eure Gedanken. Und wir brauchen, dass unsere Gedanken und Worte und Taten immer mehr von ihm erfüllt werden. Wir sehen unser eigenes Versagen auf der einen Seite. Und wenn wir die gesunde Selbsteinschätzung haben und die Trauer dann erstmal darüber erfolgt, dass wir so oft versagt haben, dann kommt auch die Freude. Die Freude auf über die Vergebung, die uns der Herr darbietet, die Freude über den Ausblick, dass alles einmal gut sein wird, dass einmal alles viel besser sein wird, dass das Schönste ja noch kommt. Die Frage ist auch oft, die wir uns stellen dürfen für die persönliche Bilanz am Ende eines Tages. Haben wir oft Bilanz gezogen über unser eigenes Versagen? Wo wir dann Rückblick halten, nochmal, was haben wir da gesagt, was haben wir da gedacht, wo habe ich wieder gefehlt? Und dann das alles dem Herrn hinlegen, in gesunder Selbstprüfung. Und dann ist es gut, wenn wir dann auch die Vergebung persönlich in Anspruch nehmen dürfen. Es gilt ja auch im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Nicht, dass wir dann denken, ich warte erst, bis das Abendmahl gehalten wird, dann würde ich irgendwie dann Vergebung bekommen. Das Abendmahl ist nicht zur Vergebung gedacht. Es ist eine Erinnerung daran, dass wir vergebene Menschen sind durch das Blut unseres Herrn Jesus. Wir kommen als gereinigte Menschen vor sein Angesicht. In 2. Korinther 7, Vers 10 schreibt auch Paulus, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Wenn wir erkennen, wer wir wirklich sind, dann würden wir auch erkennen, was Gott für uns getan hat, wenn uns das bewusst wird von seinem Wort her. Wir werden lernen, auch den anderen anders zu lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat, und einander zu tragen, die Frucht der Demut. Nicht ein Selbstmitleid, sondern eine echte Demut. Und diese demütigende Erfahrung ist nötig, um voranzukommen im Glauben. Wer diese demütigende Erfahrung nicht wünscht, der wird stehen bleiben im Glauben. Der wird vielleicht sogar zurückfallen. Und jeder eigentliche wahre Christ macht eine solche Erfahrung, dass wir einmal ganz tief am Boden sind und eingestehen müssen, wer bin ich denn überhaupt vor Gott? Wie oft habe ich mich gegen ihn versündigt? Und dann dieses echte Zeichen der Kreuzesnachfolge. Ja, ich nehme gern das Kreuz auf mich, weil er für mich das Kreuz zuerst getragen hat. Warum ist der geistig Trauernde nun wirklich glückselig? Weil er diese tiefe Befreiung erfahren hat, diese tiefe Befreiung von der Last der Sünde und Schuld zu einem neuen Leben mit Christus, weil der Heilige Geist dann in ihm wohnt und er weiß, ich bin ein Kind Gottes durch den Glauben an unseren Herrn Jesus. Er hat Frieden mit Gott erlangt und weil er in diesem Frieden mit Gott lebt, darf er glücklich sein, darf er zufrieden sein. Es ist ein anderes Glück, was uns die Welt nicht bieten kann. Und sein Trost ist dann hier und auch zukünftig. Ja, welcher Art nun ist solch ein gesegneter Mensch? Ein solcher Mensch ist zwar leidtragend, aber nicht vergrämt. Er ist weder missmutig noch schwermütig, weder jämmerlich noch mürrisch. Er ist zwar ernsthaftig, aber nicht wichtigtuerisch ernst. Nicht verdrossen, er ist nüchtern, aber nicht gesetzlich. Er ist tiefsinnig, aber nicht kalt und gebieterisch. Seine Ernsthaftigkeit ist echt, nicht aufgesetzt. Wie auch seine Freude nicht künstlich ist, sondern echt ist. Nicht aufgeputscht, sondern vom Herrn geschenkt. Das ist der neue Mensch in Christus. Das ist der, der echt befreit worden ist. Dem alle Tränen auch abgewischt sind und auch abgewischt werden. Der Herr möge uns schenken, dass wir diese Glückseligkeit für uns alle zu eigen machen. Amen. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Sehr lieber Jesus, was du uns geschenkt hast, ist unbegreiflich groß. Das Geschenk der Vergebung unserer Sünden und Schuld, wo niemand es hätte vollbringen können als allein du. Als du damals am Kreuz für uns dich hingegeben hast, für die Sünden einer verlorenen Menschheit. Wir können nur staunen über dieses Werk der Gnade, wo wir es eigentlich gar nicht wert sind. Und doch hast du uns geliebt. Ja, wir können diese Tiefe deines Ratschlusses einfach nicht mehr begreifen. Wir können nur staunen über dich und dein Heil. Wir staunen darüber, wie du uns auch durch die Tiefen hindurch zu diesem Glück führst, zu dieser echten Zufriedenheit, zu diesem tiefen Trost. Wir danken dir, dass du uns jeden Einzelnen immer wieder neu trösten möchtest und dann auch immer näher zu dir ziehen möchtest. Herr, lass uns solche Menschen sein, die nach außen das auch zu erkennen geben. Einfach natürlicherweise, dass wir neue Menschen sind in dir, Kinder Gottes, die dich lieb haben und diesen Trost und diese Liebe ausstrahlen und gleichzeitig auch diese innere Zufriedenheit, diese Glückseligkeit, diesen Frieden mit dir. Wir danken dir von ganzem Herzen für dein Heil, was du uns dargereicht hast, und segne uns darin. Amen.